Heute heißt es zum ersten Mal nicht Mikro trifft Makro, sondern Mikro trifft Max. In regelmäßigen Abständen unterhalte ich mich mit dem Futurologen Max Tinius über die großen Themen der Zukunft. Von Wohnen, Mobilität bis hin zu Produktion und Konsum. Dabei stehen vor allem die Entwicklungen im Mittelpunkt, die unseren Lebensalltag und vielleicht auch unsere Geldanlage berühren. Jetzt aber genug der Worte vorab, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Mikro trifft Max, dem Podcast-Format rund um die großen Themen der Zukunft. Und ich freue mich besonders, dass mein Gast heute hier live mit mir im Studio sitzt, beziehungsweise steht sogar. Hallo und herzlich willkommen, Max.
Einen fröhlichen guten Tag in die Zukunft.
Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen sich sicherlich, warum du jetzt hier bist und nicht Herr Dr. Carter. Und natürlich wollen und können wir unseren Chefvolkswirt nicht ersetzen. Das wird es natürlich weiterhin geben. Aber ähnlich wie er auch immer über zukünftige Entwicklungen und Entwicklungsmöglichkeiten spricht, beschäftigst du dich ja auch mit der Zukunft und auch die Börse ist ja schlussendlich ein Abbild der zukünftigen Entwicklungen schon, denn die Börse denkt ja immer ein paar Monate oder vielleicht sogar Jahre voraus. In den Kursen sind ja auch Sachen verarbeitet, die vielleicht noch gar nicht passiert sind, aber hoffentlich passieren werden. Deswegen ist es gar nicht so weit voneinander weg, wie man zunächst denken könnte. Also die Zukunft ist auch ein großer Teil der Finanzindustrie. Aber wir wollen heute und auch in Zukunft mal so ein bisschen auf ein größeres Bild gucken und ein bisschen größer schauen, was ist denn das eigentlich, was uns in der Zukunft erwartet, wie wird sich Zukunft verändern, welche Bereiche werden sich eigentlich besonders verändern. Und da hast du ja 17 Lebensbereiche definiert, da sprechen wir gleich nochmal zu, die sich irgendwie stark verändern werden. Aber erstmal zu dir selber, du bist ja kein Zukunftsforscher, zumindest benennst du dich selbst nicht so, sondern du nennst dich Futurologe. Was ist denn der große Unterschied zwischen dem Zukunftsforscher und dem Futurologen?
Also an Futurologen fasziniert mich zunächst mal, dass sie nicht wie Zukunftsforscher nur aus Studien leben. Und das hat mich auch gleichzeitig gestört, deswegen wollte ich mich von dem Begriff abgrenzen, denn der Zukunftsforscher oder Future Scientists, wie es auch im Englischen auch heißt, der beschäftigt sich dann eben immer mit Daten der Vergangenheit und rechnet die dann in die Zukunft hoch und entwickelt dann Szenarien, die eintreten könnten. Das ist mir ein bisschen weit weg vom Leben gewesen. Und wir reden ja auch nicht so sehr über Digitalisierung, also den rein technologischen Aspekt, sondern über Digitalität, also wie sich das Digitale mit der Realität verbindet. Und deshalb ist der Gedanke, in der Realität nachzuschauen, was passiert da eigentlich schon in Ansätzen oder wo können wir neue Technologien erkennen, die auch von Menschen oder Strukturen, Regionen, Organisationen auch schon übernommen werden. Und das teilweise auch aus anderen Branchen oder aus anderen Lebensbereichen. Und was können wir davon lernen, wenn sich das skaliert? Wie wird sich das in dem Gesamtbild unseres Alltags, gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch, Finanzmärkte, zu einem neuen System, zu einer neuen Struktur bilden? Denn, und das ist auch etwas, viele sind immer fokussiert auf die Technologie. Als Futurologe denkt man mehr in die Strukturen, die unseren Alltag, unsere Wirtschaft tatsächlich verändern werden. Und deswegen der Begriff des Futurologen. Abgesehen davon ist, als ich das vor ein paar Jahren begonnen habe, gab es in Deutschland und Europa sonst niemanden, der sich so genannt hat. Das war der andere ganz charmante Nebeneffekt.
Also hast du ja also so eine kleine Nische geschaffen damals. Du bist also der erste Futurologe Deutschlands, kann man fast sagen.
Ich würde sogar sagen Europas tatsächlich, weil das ist ein Begriff, den gab es um 1840 schon mal in Deutschland, war allerdings völlig anders konnotiert. Heute gibt es diese Denke des Futurologens eher auf dem afrikanischen Kontinent, was damit zusammenhängt, dass wir nicht in Wahrscheinlichkeiten wie Zukunftsforscher, also wir überlegen, was könnte alles passieren, sondern wir schauen halt, welche Möglichkeiten hat eine Struktur, ein Mensch, eine Organisation tatsächlich heute schon, sich in die richtige Richtung der Zukunft zu bewegen. Und das unterscheidet das Ganze so ein bisschen.
Du arbeitest jetzt ja nicht nur für dich so im stillen Kämmerlein, sondern du bist ja auch noch in einem Institut tätig. Dieses Institut beschäftigt sich auch mit der Zukunft. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal kurz erklären, was steckt denn genau hinter diesem Institut und was kommt denn dabei heraus? Also hat das irgendeinen praktischen Nutzen oder ist das nur Forschung?
Das Institut ist entstanden tatsächlich in der Corona-Zeit, weil da gab es halt für Menschen wie mich relativ wenig zu tun, weil auf einmal waren alle mit was anderem beschäftigt und wirklich mit der Realität gerade und das auch sehr massiv. Und dann bin ich auf einen gemeinnützigen Verein gestoßen, der sich sehr, sehr viel mit Bildung auseinandergesetzt hat schon immer. Und wir hatten dann Bildung im Alter vom Kindergarten bis so zum frühen Erwachsenensein, so Mitte 20, so wie kann man die Strukturen in der Digitalität für diese Zielgruppen attraktiver machen, wie müssen Jobs aussehen und solche Sachen waren da die Themen. Wie kann man sich auch bilden? Die haben tolle Projekte wie Code Your Life und so weiter oder IT Fitness ins Leben gerufen, wo man Kindern Coding beibringt, aber eben in Bezug, weswegen ist Coding wichtig, um in der Gesellschaft damit in einem Job später Bestand haben zu können. Also die sollen nicht alle Coder werden, die sollen nur verstehen, wie die Denke.
Also mehr die Bedeutung,
die dahinter steckt. Ja. Die dahinter steckt, genau. Und bei IT Fitness geht es darum, Menschen, die auch im Berufsumstieg sind oder eine Ausbildung haben und nicht so genau wissen, zu zeigen, was Digitalität denn eigentlich für Möglichkeiten bietet. Und dazu gibt es sehr, sehr viele Lernvideos. Und dann hatten wir da ein Studio eingerichtet und dann ist aus dieser Idee heraus gedacht, wir können das ganze Thema doch größer machen und haben daraus dann das Futoneo Studio oder das Futoneo Institut entwickelt. Und da sind deshalb dann jetzt auch die 40 Leute, die dann da vorher auch in diesem Verein gearbeitet haben, mit rübergegangen und wir können darüber jetzt tatsächlich eben nicht nur diese Bildungsthemen bearbeiten, sondern bearbeiten immer mehr Themen aus allen möglichen Lebensbereichen. Das Thema Bildung ist dabei allerdings gar nicht so dumm, es als zentralen Gedanken zu haben, weil dadurch haben wir sehr viel auch an didaktischem Know-how in dieser Organisation. Und das ist etwas, was mir heutzutage in dieser ganzen Zukunftsforschungssache und wie da kommuniziert wird, auch oft fehlt, dass wir nicht so auf die Menschen zugehen, dass sie das Ganze auch mit Spaß verstehen wollen, positive Gefühle für die Zukunft entwickeln und damit etwas machen. Und deshalb gibt es dieses Futoneo-Institut und heute wird da tatsächlich nicht dran geforscht, sondern wir entwickeln halt auch Berufsbilder für IHKs, weil die Zukunft braucht neue Berufe. Wie zum Beispiel ein Auditor für Algorithmen. Wenn wir Algorithmen kennen, wissen wir, die machen manchmal nicht immer das, was sie sollen oder sind manchmal auch so ein bisschen diskriminierend und so weiter. Und da muss man irgendwo drauf aufpassen. Ja, und solche Sachen kommen dahin, wir reden über Datenthemen und können dann einfach auch über diese Institutsform Kontakte zu Verbänden, zu anderen großen Strukturen aufnehmen, was dir als Einzelperson oft nicht vergönnt ist. Weil die immer denken, wenn da eine Einzelperson kommt, warum soll ich mit der reden? Und wenn du aber ein Institut bist, dann reden halt auch andere Organisationen, Verbände auch auf europäischer Ebene gerne mit dir. Und das ist dann der Grund, warum wir dieses Futoneo-Institut zusätzlich jetzt noch machen.
Du hast eben schon was ganz Spannendes gesagt. Du hast gesagt, dass viele ja gar nicht so positiv in die Zukunft immer schauen. Also wir haben immer ein bisschen Angst vor der Zukunft, weil die Zukunft ist ja auch so ein bisschen ein unbekanntes Wesen, kann man ja sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich ja eben nicht weiß, was kommt auf mich zu, hat aber doch auch die charmante Möglichkeit, dieses Unbekannte zu gestalten oder vielleicht in eine Richtung zu bewegen, die uns vielleicht besser tut als die andere und bewusst Fehlentwicklungen schon gleich auszuschließen.
Ich bin ja kein Freund von großen Statistiken, allerdings hier mag ich es dann doch ganz gerne. Wir haben zu 70% roundabout, also zwei Dritteln in Deutschland, etwas mehr Angst vor der Zukunft tatsächlich. Ist das begründet? Nein, denn auch in anderen Studien sehen wir, dass wenn wir etwas verändern in unserem Alltag, es zu über 80% positiv ist bei dem, was dann dabei rauskommt. Und da muss man sich jetzt natürlich fragen, warum haben wir nach wie vor so viel Angst vor Veränderungen? Denn natürlich wird sich vieles in unserem zukünftigen Alltag ändern, vom Übergang der Agrarwirtschaft. Also vor 180 Jahren hättest du Menschen gefragt, als wir 83% Beschäftigung in der Landwirtschaft hatten, könnt ihr euch vorstellen, dass irgendwann nur noch 2,175% in Deutschland in der Landwirtschaft arbeiten? Das geht nicht. Und das können wir auch nicht von Menschen verlangen, weil die haben ja ihren eigenen Alltag. Die sind ja Agrarwirte, nicht Futurologe. Und deshalb muss man das eben neu zusammenbringen und aber dann auch so charmant und unterhaltsam mit den Menschen reden. Und dann erkennt man eben, dass sich beim Übergang damals von der Agrarwirtschaft in die Industrialisierung rund 80% unseres Alltages verändert haben. Und jetzt vom Übergang in die Industrialisierung, in die Digitalisierung wird das in etwa wieder so sein. Aber heißt das jetzt, dass wir 80% Probleme bekommen oder heißt das, dass wir 80% Chancen haben, dass es besser wird? Und die Wahrscheinlichkeit, das sind auch ungefähr 80%, wie gesagt, dass es besser wird, ist eben sehr viel höher, als dass es schlechter wird. Man kann es jetzt auf vielen Ebenen diskutieren. Wir brauchen eine Wertediskussion, wir brauchen Regulierung, Gesetzmäßigkeiten, neue Formen des Miteinanders. Aber wir fangen ja schon an, darüber zu reden in der Gesellschaft. Wenn auch manchmal auf eine sehr skurrile Weise, aber es geht los.
Genau, Herausforderungen werden wir natürlich haben. Auch das Thema, du hast es eben schon so ganz leicht angedeutet, das Thema mit den Daten, das wird auch so ein Thema, was uns, glaube ich, sehr beschäftigen wird. Wir haben das Thema künstliche Intelligenz, wo es jetzt viele, gerade jetzt schon in dem Augenblick, viele Fragestellungen gibt. Also ich glaube, Ansatzpunkte, was Zukunft an Herausforderungen für uns bereithält, gibt es ja mehr als genug.
Das gibt es mehr als genug und wir müssen uns auch sehr davor schützen, dass wir nicht ich sag mal, so eine Art Mode hinterherlaufen. Denn bis das Thema künstliche Intelligenz kam, haben alle irgendwie über das Metaverse geredet und haben irgendwie gedacht, jetzt müssen sie als Avatar irgendwie durch irgendwelche Kunstwelten hüpfen, was so nicht richtig ist. Aber jetzt reden sie auf einmal alle über künstliche Intelligenz und das Metaverse scheint es nicht mehr zu geben. Also man muss dann auch immer so ein bisschen sagen, wenn so Themen neu aufkommen, dann werden die meistens so heiß und hochgekocht, da hilft es auch einfach mal, so ein bisschen die Luft rauszunehmen. Alleine schon dieser Begriff künstliche Intelligenz, von dem wir reden, es ist noch keine künstliche Intelligenz. Es ist immer noch maschinelles Lernen. Es ist immer noch vollständig von uns kontrolliert und durch Algorithmen abgesichert. Ja, es kann sich teilweise in Strukturen ein bisschen weiterentwickeln, aber auch nur in den Grenzen, die wir gesetzt haben. Und dass es keine richtige Intelligenz ist, erkennt man an einem ganz einfachen Beispiel. Wenn du heute auch jetzt mit diesen ganzen tollen neuen Themen einer künstlichen Intelligenz beibringen willst, was ein Hund ist, dann musst du ihm mindestens mal so 2 Millionen Bilder zeigen, damit die so richtig mal raffen, was da irgendwie los ist. 20 Millionen sind besser, dann haben die gerade mal eine Rasse drauf. Und wenn du aber einem Kind, was gerade sprechen lernt, sagst, das ist ein Hund, dann kann es beim nächsten Begegnung mit einem Tier, wenn es eine völlig andere Hunderasse ist und wenn es eine oder auch eine Katze ist, genau differenzieren, das ist kein Hund, wenn es eine Katze ist, und auch bei einer anderen Hunderasse dann aber auch sagen, es ist ein Hund. Und das ist Intelligenz, dieses Erspüren. Das heißt, wir denken ja nicht nur mit dem Kopf, wir fühlen ja nicht nur mit dem Kopf, sondern der ganze Körper ist ja involviert. Und ich mag so esoterische Begriffe nicht, aber die erklären das jetzt hier am schnellsten. Sowas wie Aura, was von einem Gegenstand, was von einem anderen Wesen ausgeht, das überträgt sich auf uns schon mit. Das kann man übrigens auch daran sehen, dass wir hier diese ganzen Zoom-Konferenzen oder Teams-Konferenzen, die wir die ganze letzte Zeit während Corona hatten, die Persönlichkeit eines Menschen wird darin nur zu 20% auf den anderen übertragen. Wenn wir uns direkt gegenüberstehen, sind es rund 80%, also rund 20% fallen immer weg, weil du andere Herkunft hast, andere Werteverständnisse in Details oder was auch immer. Aber da merkt man, wie wichtig das Persönliche, das Direkte, der direkte Kontakt miteinander doch auch für uns bleiben wird. Und das ist etwas, was künstliche Intelligenz, nennen wir sie jetzt einfach auch mal so, definitiv nicht kann. Sie wird immer eine Sache sein, die irgendwo in einer anderen Sphäre ist, bis wir den nächsten großen Entwicklungsschritt haben und vielleicht keine digitalen, sondern analoge Computer haben, die dann irgendwelche Gehirne in Nährmassen wachsen lassen, die dann wie Computer für uns arbeiten können. Aber ich behaupte mal, da sind wir noch lange nicht.
Ja, mach unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da nicht zu viel Angst, bitte
jetzt. Nein, nein.
Vor der also, Zukunft. Also.
Da könnt ihr euch ganz entspannt zurücklehnen. Ich will nur sagen, künstliche Intelligenz, nehmt das nicht so wichtig, nutzt sie aber.
Genau, aber interessant ist ja trotzdem, dass es einen riesen Entwicklungssprung gerade in diesem Jahr irgendwie gefühlt gab und alles zusammenkam. Also es war ja nicht nur ChatGPT, ich nenne das jetzt mal als Stellvertreter für alles, was textbasiert ist. Es kam ja auch mit Midjourney und DALL-E 2 kamen ja auch ganz spannende Bilder KIs dazu, die jetzt ja auch nochmal einen Riesensprung gemacht haben.
Ja, sagen wir mal so, das ganze Zeug war natürlich vorher auch schon da und jetzt kamen die ersten raus und auf einmal waren die irgendwie ganz doll in der Presse und dann haben alle anderen natürlich gesagt,
dann gehen wir auch raus.
Das Kommunikationsding, das nehmen wir jetzt mal mit und wenn die nur Text können, ey, da muss ich der Erste mit Bildern sein und hat ja auch geklappt. Midjourney ist jetzt halt so die beliebteste Plattform, DALL-E, was ja auch von OpenAI ist, sticht dahinter, hat aber auch eine andere Funktionsweise, muss man auch dazu sagen, die nicht ganz so lustig ist wie bei Midjourney. Also da muss man dann auch wieder gucken, was ist unterhaltsam. Und darum geht es im Moment eigentlich zu 99%, wenn wir diese neuen Tools nutzen. Es ist im Moment Unterhaltung, ausprobieren, rumspielen. Also es gibt ganz, ganz wenige Anwendungen, die das schon wirklich professionell und aber das ist auch normal, das ist auch gut. Kinder spielen auch erstmal mit dem ganzen Zeug, was sie kriegen, um es dann irgendwann in ihrem Leben sinnvoll anzuwenden und deshalb spielen hilft.
Auf jeden Fall, das kann ich persönlich nur unterschreiben. Ich habe mal ein sehr spannendes Buch gelesen, das heißt Rettet das Spiel. Und da geht es genau darum, dass man nämlich das so ein bisschen verlernt hat und dass gerade im Erwachsenenalter das so ein bisschen zu weit in den Hintergrund tritt manchmal und wir uns zu wenig trauen, nicht nur persönlich, sondern auch in Organisationen zu spielen und auszuprobieren. Ich habe das Gefühl, es ist in den letzten Jahren ein bisschen zurückgekommen. So in den letzten 5 Jahren haben wir es wieder gelernt, dass man auch mal spielen muss und vielleicht auch mal einfach was ausprobieren muss, weil es Spaß macht und weil vielleicht was Spannendes dabei rauskommt.
Ja, Spielen hat den großen Vorteil, es schult nicht nur das Wissen, sondern auch Kompetenzen. Und das heißt, wir lernen einen neuen Umgang mit Dingen. Und das ist ganz, ganz wichtig jetzt auch für das Digitale. Und das Spielen kam tatsächlich sehr massiv zurück, auch seit wir Corona hatten, weil die Leute einfach spielerisch ausprobieren mussten, wie gestalte ich jetzt meinen Alltag, wie gestalte ich Arbeit. Also solche Krisen helfen ja immer auch und ich versuche ja immer das Positive gerne darin zu sehen, weil ich keine Lust habe, morgens aufzustehen und mir zu überlegen, was ist jetzt alles schiefgelaufen, sondern ich finde das viel lustiger zu überlegen, okay, es ist jetzt so, wie es ist, aber was kann ich draus machen? Und da hilft uns dieser wiederkommende Bereitschaft, Offenheit für Veränderung, kann man es auch nennen, die wir dadurch das Spielerische jetzt wieder gewonnen haben, richtig?
Jetzt haben wir schon ganz viel über Zukunft gesprochen, über Zukunftsangst auch und Zukunftschancen natürlich auch, die irgendwie auch viel wichtiger und viel spannender sind jetzt in dem Kontext. Du hast ja in deinem, ich nenne es jetzt mal Programm, 17 Lebensbereiche identifiziert, die sich in Zukunft stark verändern werden. Eigentlich, wenn ich da so drüber geguckt habe, ich habe sie nicht alle auswendig, du kannst sie wahrscheinlich alle auswendig aufsagen. Aber ist ja wirklich alles dabei. Also es geht ja nicht nur darum, wie entwickelt sich Technologie weiter, weil Technologie ist ja nur ein Werkzeug eigentlich, sondern es geht ja eigentlich darum, was passiert denn mit uns in dem Kontext, wenn diese Technologie kommt und wie ändert sich zum Beispiel unser Wohn- und Lebensverhalten, wie ändert sich unser Gesundheitssystem vielleicht, wie ändert sich die Art und Weise, wie ich selber mich gesünder ernähren kann, weil ich eben ganz andere technologische Mittel zur Hand habe, als das noch vor 20 Jahren der Fall war.
Richtig, du hast im Prinzip schon einiges jetzt gesagt. Leben, Wohnen, Arbeiten, Gesundheit, Freizeit, das Klima, Politik, Finanzwesen. All das sind Lebensbereiche. Technologie ist kein Lebensbereich, weil das findet halt in allen statt. Und das Interessante ist an diesen Lebensbereichen, es hilft uns, diese Komplexität der neuen Themen, die da auf uns zukommen durch das Digitale, mal genauer zu betrachten und reinzuschauen, was verändert sich jetzt im Bereich zum Beispiel Konsum und Produktion? Und wie habe ich neue Produktionsstrukturen? Wie werden Menschen anders konsumieren, anders einkaufen? Und dann kann man eine ganz gute Linie mal ziehen und überlegen, was muss ich, damit das funktioniert, im Finanzwesen oder im politischen Wesen ändern, damit wir hier noch mehr, ich sag mal, Effekte auf die Straße bekommen? Oder wie ist das mit den Gesundheitsthemen der Zukunft? Wenn ich mehr Daten habe, kann ich durch Daten auch Krankheiten verhindern. Wenn ich dann die Daten aus der Ernährung mit reinnehme, die ich auf der anderen Seite habe, kann ich erkennen, wie die meine eigenen Gesundheitsdaten verändern, kann ich damit dann Krankheiten verändern. Dann wieder der Seitengriff, brauchen wir dazu neue Gesetze, also ist die Politik gefragt. Das ist eigentlich das, was diese 17 Lebensbereiche auszeichnet, dass man das Ganze so ein bisschen runterbrechen kann. Und es sind, wie du es richtig gesagt hast, tatsächlich alles, was in unserem Leben drin vorkommt, wird dadurch abgebildet. Bisschen zur Spiritualität übrigens, auch die Diskussion über neue Werte, woran wir glauben, ist dabei wichtig. Diese Aufteilung hilft tatsächlich, diese neue Zusammenhänge, dieses generelle Bild, wir sind ja sehr spezialisiert geworden in unserer industriellen Zeit und jeder ist in seinem Bereich sehr in die Tiefe gegangen und wir haben dadurch auch oft vergessen, was passiert neben uns. Und da liegen jetzt aber gerade wahnsinnig große Chancen, indem man da Sachen neu miteinander vernetzt, intelligenter damit miteinander vernetzt, um eben mehr, ich sag mal, Lebens- und Wirtschaftsqualität für Menschen, Organisationen, Unternehmen, Strukturen zu bekommen.
Genau, wir haben uns jetzt also vorgenommen, diese 17 Lebensbereiche uns anzuschauen und für jeden mal zu beleuchten, ein bisschen tiefer, auch so in der Länge so um eine halbe Stunde mal über die Themen zu sprechen, mal reinzuschauen, was heißt das jetzt eigentlich, was passiert da eigentlich und wo es möglich ist, auch zu schauen, was heißt denn das eigentlich jetzt für Geldanlage, für Finanzen am Ende, weil oftmals sind die nämlich auch davon durchaus betroffen.
Nicht nur oftmals, die sind, das Finanzwesen ist in unserer Gesellschaft nach wie vor eine der tragenden Säulen, neben der Gesundheit und neben der Ernährung und dem Wohnen, weil es funktioniert einfach nicht anders. Wir müssen irgendwo mit handeln und ob wir nun Waren tauschen, ob wir das über Geld machen. Wir haben dazu tolle Strukturen aufgebaut. Ich glaube, das geht noch ein bisschen besser jetzt im digitalen Zeitalter. Da haben wir noch was wir drauflegen können. Aber dieser Bezug ist tatsächlich immer da und das macht es auch in diesem Podcast hier oder dieser Reihe, glaube ich, sehr, sehr spannend für die Finanzwirtschaft zu sehen, welche Einflussmöglichkeiten gibt es da eigentlich oder welche Bezüge. Es ist ja nicht immer Einfluss, den man hat. Es sind ja mehr Bezüge, wo man dann auch mit interagieren kann, wo man neue Möglichkeiten schaffen kann und wo man letzten Endes mit der Finanzbranche eine tiefere Integration in die Entwicklung der Gesellschaft hat und damit natürlich auch als Bank und als Bankenstruktur oder in diesem Fall auch die Sparkassen vor allen Dingen. Ich muss das immer noch mal erwähnen, weil für mich die Sparkassen etwas ganz Besonderes sind oder die Sparkassenorganisation durch ihren ja schon sehr starken gesellschaftlichen Bezug, weil sie eben nicht einfach nur irgendein Institut sind, sondern weil sie mit den Kommunen zusammenarbeiten, sehr, sehr vor Ort sind, mit den Menschen auch interagieren. Das ist eigentlich eine wunderbare Voraussetzung, diese 17 Lebensbereiche Digitalität mit in Produkte, in neue Themen, in neues Wirken mit einzuflechten. Und ich glaube, das kann sehr, sehr spannend werden.
Ja, das glaube ich allerdings auch und ich fand es jetzt schon sehr inspirierend. Ich würde jetzt gern unendlich weiterreden und einfach schon mit dem ersten Lebensbereich beginnen. Das sparen wir uns dann aber für die erste echte Folge auf. Da sitzen wir dann wahrscheinlich nicht mehr face-to-face gegenüber. Sehen. Wenn sich's ergibt, gerne. Ansonsten werden wir da auch die modernen Möglichkeiten nutzen. Du sitzt in deinem Institut und ich sitze hier in Frankfurt und das funktioniert ja aber heutzutage auch super gut. Und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wollen wir eigentlich gerne so viel wie möglich einbinden in unsere Folgen. Das heißt, Sie können Fragen definieren an Max Tinius, der die dann beantwortet. Wir nehmen die dann mit rein in eine der nächsten Folgen oder je nach Menge der Fragen machen sogar eine eigene Folge nur für die Fragen. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir da was machen, um Ihre Fragen, Ihre Ängste vielleicht vor der Zukunft oder Herausforderungen, die Sie sehen, so ein bisschen da nochmal zu reflektieren. Das fände ich, glaube ich, ganz spannend.
Ja, sehr gerne. Wir nehmen auch anonyme Fragen entgegen übrigens, aber es ist wirklich wichtig, ihr könnt alle Fragen stellen, die es zur Zukunft gibt, weil die meisten Menschen trauen sich das gar nicht. Dabei ist das völlig normal. Es gibt halt Leute, die haben einen Job, da müssen sie wirklich jeden Tag drin arbeiten. Die können sich nicht jeden Tag 24 Stunden rund um die Uhr Gedanken, gut, ich schlafe zwischendurch, und über die Zukunft machen, aber man kann dann eben doch mal einfach was nachfragen, man ist dann schlauer und hat in diesem Fall dann halt nicht eine künstliche, sondern halt eine menschliche Intelligenz, aber ich hoffe, das ist auch okay.
Ja, war schon ein ganz gutes Stichwort. Wir haben eben schon mal kurz gesprochen. Ich glaube, in der ersten Folge werden wir uns mit diesem ganz brandheißen Thema, auch wenn es eher eine Technologie ist als ein Lebensbereich, beschäftigen. Ja,
es hat Auswirkungen auf die Lebensbereiche.
Und aber auf alle eben.
Auf alle eben. Und das ist das, was den wenigsten bewusst ist und auch die Tiefe und Vielfalt. Es geht eben nicht nur um Texte oder Bilder, sondern es geht um eine tiefe Integration in den Lebensbereiche und das in sehr, sehr naher Zukunft. Wir werden da dieses Jahr noch viel erleben. Vieles ist auch schon so am Kippen, dass es jetzt passiert. Und das wird spannend. Daraus lässt sich eine ganze Menge gestalten.
Genau. Darauf schauen wir dann in der ersten Folge, wenn es dann wieder heißt, Mikro trifft Max. Und ich freue mich schon drauf. Und jetzt tauche ich erstmal ab in die künstlichen Intelligenzwelten, um mich da auch drauf vorzubereiten, damit ich auch alles weiß, was du weißt, hoffentlich. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen.
Du weißt andere Sachen und das ist genauso toll. Auf die Zukunft, lieber Dirk.
So machen wir das. Also bleiben Sie dran. Wir sind in Kürze wieder da mit der ersten Folge zum Thema künstliche Intelligenz. Bis dahin, tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.